Sind wir alle Wilde und brauchen wir ein radikal neues Verhältnis zur Natur? Und wenn ja, wie kann das aussehen? In diese Fragen wollen wir heute Abend oder heute Nacht hineinspüren. Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast, in dem wir uns mit Klassik unterhalten. Diesmal live aus Köln hier im Ticket Shop. Das ist ein bisschen wie das Gewächshaus der Kölner Philharmonie, das Heimliche. Aus der Kölner Philharmonie kommen wir gerade und haben ein neues Werk von Beat Furra gehört. 6 Gesänge, in dem unter anderem Bäume und Tiere angerufen werden. Herzlich willkommen, Beat Furra und Andreas Weber. Wir sind Elisa Erkelenz
und David Maria Gramse. Wir haben 2 Überraschungsgäste heute Abend hier. Zum einen Andreas Webers Halbpudel Erbse zu seiner Rechten und eine sprechende Pilzkultur hier auf dem Tisch, haben einige von Ihnen wahrscheinlich schon entdeckt. Einen dieser Pilze haben wir aus der Schweiz bekommen. Dort gibt es das Projekt Sounding Soil. Das ist ein Projekt, bei dem sich Leute damit beschäftigen, den Klang der Erde oder im Boden für uns hörbar zu machen. Dafür stecken sie ganz absonderliche Apparaturen und Mikrofone in die Erde. Und dieser eine Pilz hier, der ist auf einem Demeter bewirtschafteten Grasland aufgewachsen. Und ich kann mal vorspielen, wie sich das anhört. Einige andere der Pilze haben wir aber auch für 3 Wochen jetzt bei uns im Pudellabor in Hamburg gehabt und haben ihnen ununterbrochen Musik von Beat Furra vorgespielt. Zum Beispiel dieser Austernpilz, das klingt dann so. Gewisse Verwandtschaft zu dem Klang im Boden auch, oder? Also deswegen.
Wegen der Schweiz wahrscheinlich.
Wir wollen unsere Gäste aber auch gerne noch mal kurz vorstellen. Beat Furra ist Komponist und vielleicht so etwas wie ein Popstar in der zeitgenössischen Musik, kann man sagen. Er hat den Ernst von Siemens Musikpreis bekommen. Das ist quasi der Nobelpreis der klassischen Musik für ein Zitat: Leben im Dienste der Musik. Er hat aber auch das Klangforum Wien gegründet. Das wäre sowas wie der Lamborghini unter den neuen Musikensembles. Und er zieht sich zum Komponieren gerne in seine Waldhütte in der Steiermark zurück, wo er sich gerade mit einer Wildkatze angefreundet hat.
Andreas Weber ist Biologe und Philosoph und Autor ebenfalls ausgezeichneter Bücher. Wir haben auch ein paar hier liegen. Und er ist Teil einer neuen Avantgarde der Naturphilosophie. Kann man das so sagen?
Unbedingt.
Gut. Er sagt Sachen wie, nur wer essbar ist, ist küssbar. Und er fordert, dass wir eine unerhörte neue Gesellschaft gestalten. Eine Gemeinschaft mit allem Lebendigen.
Wir sind alle Wilde. Wir sind alle Wilde.
Ja, Andreas, das ist ja ein Zitat von dir aus einem der Bücher. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das zum Einstieg noch mal so ein bisschen genauer definieren, was das Wilde eigentlich heißt. Weil Natur ist ja eigentlich ziemlich strukturiert und organisiert, wenn man das genau nimmt. Warum Wilde?
Ja, das ist es eben gerade, worauf ich hinaus will. Dass das, was wir so aus der Entfernung der Zivilisation als das Wilde bezeichnen, in Wahrheit eine unglaublich komplexe, aber vor allen Dingen auch auf Gegenseitigkeit und Fruchtbarkeit bedachte Ordnung ist. Einer meiner seelischen Mentoren, der Ökophilosoph Gary Snyder, sagt, dass das Lebendige, das Wilde ist die Ordnung der Vergänglichkeit. Und ich habe in dem Buch, das da in der Mitte liegt, In die Genialität, habe ich diesen Satz, glaube ich, gesagt oder geschrieben, weil unsere Zivilisation mit dem Begriff Wild ja so ein doppeltes Problem hat. Also das Wilde ist entweder das Chaotische, was wir zähmen müssen, was uns gefährlich werden kann, was uns irgendwie an den Kragen will, oder aber es ist das Tolle, mal so richtig über die Stränge schlagen, ne? Lebe wild und gefährlich, gibt doch diese Postkarte. Also wir haben sozusagen zwei Bilder des Wilden, die beide das Wilde, was nämlich das echte, authentische Leben ist, das sich selbst gestalten kann, verfehlen. Und deswegen müssen wir darüber wieder nachdenken. Wenn ich sage, wir sind alle Wilde, dann heißt das so viel, dass wir alle zu Selbstsein, in Beziehung sein und zum Lebendigsein in der Lage sind und dadurch auch von uns aus in einer Form der Ordnung, die neues Leben stiftet, existieren können. Dafür brauchen wir gar keinen Gesellschaftsvertrag. Das können wir so. Das ist ganz wichtig.
Beat, der Protagonist in dem Libretto zu deinen 6 Gesängen, die jetzt gerade in Amsterdam und heute Abend hier in Köln uraufgeführt wurden, ist jemand, der um das geheime Leben der Dinge weiß, der Hölzer anruft, der Tiere anruft und auf ihre Botschaften hört. Es geht ja irgendwie um den Verlust der Verbundenheit mit der Natur, oder? Was ist das für ein Verlust aus deiner Sicht?
Ich denke jetzt noch auch über den Begriff des Wilden, weil ich dachte, dass es eher umgekehrt wird. Das Monströse liegt in der Natur. Es wird eigentlich umgekehrt und nicht gesehen, dass da Ordnungen herrschen, dass da eine Kultur bereits vorhanden ist, die genau um die Verbindung der Dinge weiß, ja, der aller Organismen, aller Pflanzen und Tiere. Und diese Verrückung der Perspektive ist dann natürlich eines der Dinge, die unsere zeitgenössischen Katastrophen hervorgerufen haben. Deswegen haben wir auch gewisse Begriffe in die Genialität wahnsinnig gefallen, weil da ein politischer Aspekt sich auftut und das nicht in eine esoterische, auf eine esoterische Seite geschoben werden kann. Also dieser Isaac Hoss heißt der Protagonist einer Oper, an der ich im Moment arbeite, basiert auf einem Roman von Sara Gallardo und es ist ein Mensch, der diesen Verlust erlitten hat, der nicht leben kann, der zwischen den Welten lebt, der zwei Namen hat, der zwei Sprachen spricht und nicht in beiden Welten nicht mehr leben kann. Es ist ein Schicksal, das sehr viel, eine sehr viel größere Bedeutung hat, auch für uns hier, denn dass eine Entfremdung mit all dem zum Ausdruck bringt, das uns am Leben hält. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf das radikal andere, eben nicht nur die Natur oder andere Menschen oder uns selbst kommen, sondern du hast es gerade schon erwähnt, Andreas, eigentlich den Tod. Das ist ja was wir hier zumindest in unseren westlichen Gesellschaften auch extrem tabuisieren. Und das macht ja auch was mit unserem Verhältnis zur Natur, zu der wir ja auch gehören. Warum ist das so und was können wir gewinnen, wenn wir das wieder stärker reinholen?
Ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal an das, was Beat gerade gesagt hat, anschließen. Das wäre gut, wenn wir darauf nochmal kommen, aber weil das eigentlich, was du gesagt hast, gut passt, auch zu der Eingangsfrage, die du gestellt hast. Ne? Also warum sage ich eigentlich, wir sind alle Wilde? Also wir wissen ja, das ist sozusagen das Wort des Westens für die Indigenen, die kolonialisiert wurden. Ne? Das waren Wilde, weil sie eben in einem engen Kontakt mit den anderen Tieren, den nichtmenschlichen Tieren lebten. Und für das westliche Denken, das sich ja im Gegensatz zu den nichtmenschlichen Personen dachte, war das eben wild. Aber das ist genau ja diese Form von Wildheit, wie ich eben versucht habe zu beschreiben, also diese Idee von Wildheit stimmt eben nicht. Aber was entscheidend ist, wenn ich sage, wir sind alle Wilde, wir sind natürlich, wir sind ja Menschen, und das sind Menschen, die in einer Gesellschaft des Lebens existieren, in einer Gegenseitigkeit des Lebens existieren. Und das ist das, was wir nicht mehr tun. Und deswegen, also wir sind sozusagen die noch viel kolonialisierteren, weil wir nämlich überhaupt nicht mehr diese, wir haben sozusagen das Leiden schon verloren. Also der Protagonist, das ist ja ein Indigener, der sozusagen aber auch irgendwie in der Kolonialwelt sozialisiert ist, deswegen hat er auch den spanischen Namen und dann arbeitet er irgendwie in diesem Sägewerk, also fällt die Bäume, die eigentlich seine Brüder und Schwestern sind. Und das sind wir auch. Und das ist aber das, was wir seit 400 oder 500 Jahren spätestens systematisch nicht mehr denken und sozusagen, was sozusagen unter den Teppich gekehrt werden muss, damit wir vollwertige Mitglieder des Okzidents sind, des westlichen kognitiven Imperiums. Wir müssen vergessen, dass wir nur in Gegenseitigkeit mit allen anderen Wesen existieren können und vor allen Dingen, dass es uns gut tut, so zu existieren. Das was mich bewegt, also wo ich auch mit Menschen, die selbst in indigenen Kulturen sind und daherkommen, sozusagen an einem Strick ziehe, ist die Kolonialisierung des westlichen Menschen aus dieser totalen Gegenüberstellung zu dem, was ihn eigentlich trägt und nährt. Was eine unglaubliche Tragik ist. Ja, also die Tragik der totalen Trennung, die aber dazu führt, dass alles zerstört wird. Diese Trennung hat ja sozusagen ein Ziel, ein programmatisches oder ideologisches oder politisches Ziel. Und das ist so eine Form von Immunisierung dagegen, dass wir mit dieser Zugehörigkeit auch dazu verpflichtet sind, uns mit dem Leben solidarisch zu erklären und nicht nur mit unserem eigenen persönlichen Projekt. Also mit anderen Worten, das westliche Programm ist eigentlich das Programm der Abschaffung des Todes. Aber um den Tod abzuschaffen, muss man das Leben abschaffen und man muss das geteilte Leben abschaffen. Also die Menschen in solchen Kulturen, in indigenen Kulturen, wissen, dass sie Teile einer unendlichen Metamorphose sind und wissen auch, dass sie in dieser Metamorphose wieder verschwinden werden, aber gleichzeitig nicht vollkommen, sondern als Geister weiter existieren, als Körper in die Fruchtbarkeit der Welt übergehen. Das ist ja wirklich ein exponierter Ort hier, ne? Mit lauter Kölner Fröhlichkeit.
Das war die Idee, ja.
Ja. im Grunde genommen kann man sozusagen, wenn man das Denken des Westens, dem Denken der traditionellen Kulturen, wenn man das miteinander vergleicht, dann kann man gerade, was den Tod angeht, kann man sozusagen eine hundertprozentige Polarität feststellen. Also der Westen möchte den Tod möglichst eindämmen, den individuellen Tod, und trennt sich dafür von der Loyalität mit der lebenden Welt. Und das traditionelle Denken pflegt die Loyalität mit der lebenden Welt und weiß, dass der eigene Tod nicht das totale Ende ist, sondern ein Wiedereintreten in eine unendlich fruchtbare Ursubstanz. Ja, und das haben wir auch verloren. Also für uns ist wir dürfen ja nicht sterben, weil dann ist das ja alles zu Ende. Aber wenn ich weiß, dass ich die Energie des Lebens bin, die auch der Vogel ist und der Baum, ja, dann ist das sozusagen auch, also dann ergibt es Sinn, auch wieder mich an dieses Leben zurückzugeben.
Also eigentlich gewinnen wir die Lebendigkeit durch die Endlichkeit und das Wissen darum.
Ja, ja.
Du sagst das ja auch nochmal anders, nur wer essbar ist, ist küssbar. Wir haben auch einen Pilz.
Nur wer essbar ist, ist küssbar.
Das geht eigentlich in die Richtung, oder? Das Zitat.
Ja, also das, klar, also das ist sozusagen die verkürzte poetische Form des Ganzen. Und vielleicht muss ich dazu zwei Sachen sagen, um das ein bisschen zu erklären. Du hast das, bei dir sitzt das schon, aber jetzt für das Publikum. Was ist eigentlich küssbar sein und was ist eigentlich essbar sein? Also küssbar heißt, in voller Blüte, in unserer sinnlichen, verkörperten Existenz der Berührung durch das Leben offen zu stehen. Das ist das, was wir eigentlich wollen und auch können. Ja. Und essbar sein heißt, dass ich mich nicht an mein eigenes egozentriertes Projekt klammere, sondern dass ich dem Leben diene. Und das beides sind sozusagen die zwei Seiten der gleichen Medaille. Also dieses in voller Lebendigkeit im Austausch zu stehen, beziehungsfähig zu sein, funktioniert nur, wenn ich darauf verzichte, dass mein Ding das einzig wirklich Schützenswerte ist. Nur so geht das. Sonst igel ich mich ein, ich sonder mich ab, ich schotte mich ab, ich mauere mich ein, ich verfolge meine narzisstischen Träume, wie es ja heutzutage ist ja populär, das zu tun. Und das Interessante ist eben, dass, also finde ich gut, dass wir also so früh in diesem Gespräch darauf kommen, dass es so eine paradoxe Verbindung gibt zwischen der Hingabe und auch der endgültigen Hingabe an diese fruchtbare Welt, der ich dienen muss, und dem Glück der eigenen Blühfähigkeit. Ja? Also blühen ist ja küssbar sein. Also wer eine Rosenblüte sieht, weiß, dass Blühen küssbar sein ist. Ich wette, auch einige im Publikum haben das heimlich schon mal gemacht. Das ist die Steigerung von Tree-Hugging, Rosenblüten küssen, im späten Mai im lauen Park. Das hängt miteinander zusammen. Und wenn wir die Küssbarkeit verlieren, verlieren wir den Austausch und umgekehrt. Und das sind alles Dinge, die unsere Zivilisation sozusagen lange schon am Wegesrand liegen gelassen hat.
Ich habe da gerade so ein paar Dinge rausgehört, so den Narzissmus oder so eine Egozentriertheit auch. Die gibt es ja auch im Bereich der klassischen Musik, oder zumindest gibt es ja so ein paar Prinzipien, die da wirken, die man auch mal hinterfragen könnte. Also es ist zum Beispiel so, dass sehr viel um Konkurrenz und Wettbewerb geht, manchmal mehr als um Austausch. Oder wenn man jetzt in die zeitgenössische Musik guckt, zum Beispiel, da gibt es so eine gewisse Fortschrittslogik. Das Neue wird geradezu immer beschworen. Und auch da könnte man vielleicht mehr in Systemen oder in Kreisläufen denken. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen die Musikszene hier in Köln oder in Wien, wenn man die jetzt denken würde als so ein Kreislauf, als ein intaktes Ökosystem, so als Vergleichsbild, was müsste sich denn dann eigentlich ändern?
Ich glaube, das kann nur wirklich eine Kreativität sein, die ermöglicht wird und nicht, es ist ja immer mehr alles durchsetzt von einem Denken eben in Quantität, beziehungsweise auch eine gewisse Angst davor, ja, dass das Neue halt, ich denke, dass wir das auch immer wieder überlegen, was ist das Neue? Sicher nicht das Materialhafte, sondern das Neue an der neuen Perspektive, dass man eine Sache neu sieht. Und auf der einen Seite ist es die einzige Möglichkeit, denke ich, durch die Kunst bietet, nämlich eine Alternative, eine andere Möglichkeit, Dinge zu sehen. Und insofern braucht eine Gesellschaft Kunst.
Aber es ist ja was anderes zu sagen, ich stelle mich dahin als Komponist und schaffe das Neue, weil ich so ein Genie bin. Oder ich recycle und ahme vielleicht auch erstmal viel nach, und daraus entsteht natürlich was Eigenes mit der Zeit. Und ich finde, es ist einfach eine andere Erzählung, oder?
Dass ich etwas Neues schaffe, ja.
Dass das so ein Fetisch gibt, quasi per se, ja, das
genau,
Neue schaffen
klar.
zu müssen.
So. Ja, aber eben. Das Neue, und nicht zu hinterfragen, das Neue, sagen wir auch diese absurden Hoffnungen in technologische Neuerungen. Ja, was, natürlich sind das Dinge, die auch wieder irgendwo Kreativität anregen, aber es ist kein Garant für ein neuer Klang ist nur neu, indem er spricht und in einem neuen Zusammenhang gestellt wird. Nur insofern, denke ich, kann sich Kunst auch befreien von diesen gesellschaftlichen Zwängen, ja, einfach Produktionszwänge und so weiter.
Wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel mit jüngeren Komponistinnen Kontakt hast und bestimmt auch teilst so deine Gedanken oder auch, ja, versuchst du das irgendwie weiterzugeben und auch dazu einzuladen? Wir hatten in der Vorbereitung ein bisschen das etwas lustig gemeinte Bild, dass Komponieren sowas ist wie Kompostieren. Kannst du dich darin wiederfinden oder hast du auch manchmal Lust, vielleicht jüngeren Menschen den Druck zu nehmen, unbedingt das Neue erschaffen zu müssen?
Wenn ich etwas neu sehe, ist es neu. Ja, jeden Morgen, wenn ich aufwache, ich sehe den Berg vor meiner Tür, er ist immer anders, ja, er ist immer neu. Aber trotzdem ist Schaffen eine Suche nach anderen Möglichkeiten des Ausdrucks und nicht nur eine Reproduktion dessen, was mal funktioniert hat. Ja. Also zu sagen, ja, ich ruhe mich aus, weil ich mal Erfolg hatte mit diesem Stück. Nein, das sicher nicht. Also insofern möchte ich schon schaffen und kreativ sein. Aber das Neue, ja, mein Gott.
Neue Musik ist inzwischen was Altes.
Genau. Genau. Aber trotzdem denke ich, dass da noch eine in der Kunst eben eine Möglichkeit erhalten bleibt, eine Möglichkeit der Selbstreflexion und für eine Gesellschaft.
Der Berührung
Gesellschaft,
vielleicht
ja.
auch? Also ja. Ist das was, was du suchst, die Berührung?
Ja, bestimmt. Also das ist das, was ich suche in der Stimme und im Verstehen der Welt um mich herum, zu verstehen. Das ist ja erfahrbar, akustische Erfahrung, das ist ein physisches Ereignis. Wenn ich jemanden zuhöre, verstehe ich das ist ein körperlicher Ausdruck. Also das ist wie das Gesicht eines Menschen, das etwas verbirgt, aber auch etwas offenbart. Und danach suche ich in der Stimme, ja, nicht nach.
Ich glaube, jetzt, also in dem, was du jetzt gerade sagst, jetzt kommen wir dem Kern, der dich bewegt oder auf den du zustrebst, näher. Und insofern ist dieses Neue ist sozusagen eigentlich was Externes. Also das ist sozusagen ein zusätzlicher Faktor, so ein Gegencheck vielleicht, ist das jetzt auch irgendwie, ist das jetzt genügend, hebt sich das genügend ab von etwas anderem? Aber ich glaube, was dich als Künstler beschäftigt und mich als Autor, als Schreibenden auch, ist etwas zu fassen, immer wieder und auch natürlich neu und anders, aber auch immer wieder, was sich sehr schwer in Worte fassen lässt, dieses sozusagen, was da im Zentrum steht. Aber das Interessante ist, dass in animistischen Kulturen, dass es das auch gibt. Also wir wissen ja, es gibt das, was in der Zeit der großen Revolution der europäischen Kunstgattung primitive Kunst hieß, ne? Also animistische, rituelle Performance und Artefakte, sage ich jetzt mal ganz neutral, also animistische Kunst. Und das Interessante ist, dass die in diesen Werken versuchen, eine direkte Manifestation der Lebens- und Schöpferkraft in einen Gegenstand zu fassen. Das ist der Zweck. Weil es darum geht, diese schöpferische Kraft zu aktivieren, aktiv zu halten, sie zu mobilisieren, weil es die Kraft ist, die Leben spendet. Und es ist die Kraft, die Leben spendet, auch in der Erfahrung. Also in der Erfahrung, sie zu aktivieren, und das würde ich sagen, das ist das künstlerische Tun, das ist diese Kraft zu aktivieren. Und in der Erfahrung, sie zu teilen, das ist das, was heute das Publikum erleben kann, wenn diese Kraft mobilisiert wurde. Und in meinen Augen ist das, was sozusagen die zeitgenössische oder auch die moderne Kunst angefangen hat zu suchen, ist eigentlich das. Also seit den großen Avantgarden. Also sie hat ganz oft, ist das aber wieder schlecht übersetzt worden und hat sich dann sozusagen in den Kunstmarkt oder den Musikmarkt und die Jagd nach dem Neuen und die Geburt der Abstraktion übersetzt. Das ist das aber überhaupt nicht, sondern was sozusagen gesehen wurde, ist, dass wir in der Lage sind, diese schöpferische Innenseite dieser Welt irgendwie zu berühren, aber nicht zu benennen, sondern nur zu berühren und stattfinden zu lassen. Ja, und wenn du sagst, deswegen braucht eine Gesellschaft Kunst, natürlich, weil das die Lebensader ist. Aber es ist keine andere Lebensader als der Gesang des Rotkehlchens. Es ist die gleiche Lebensader. Oder die wilde Katze, die durch den Schnee sich quält zu deiner Tür. Das ist das Gleiche. Das ist die gleiche Lebensader.
Aber wie kommen wir denn da wieder hin? Wir hatten es ja gerade, dass wir eigentlich seit 500 Jahren in einem Geistessystem leben und wohnen, uns entfremdet haben. Das geht ja nicht so einfach weg. Also dir gelingt es, aber vielen ja auch eben nicht. Ich glaube, dass das Zuhören und das sich berühren lassen in der Kunst auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, das wieder auch zu verlernen, was wir halt vorher sehr lange in uns irgendwie aufgesogen und was sich auch verkrustet hat auf eine Art.
Anhand der vokalen Ästhetik lässt sich das auch sehr gut sehen, wie etwas immer versucht wird, dann zu kultivieren. Das Wilde ist eigentlich da, das Unvorhersehbare. Dass ich immer, wenn ich jetzt singen gehört habe, ja, Morales, ja, ich höre genau, wie der Tenor, dass ihm kurz etwas außer Kontrolle gerät. Nur ein Klang. Ja. Und das ist so faszinierend, ja, daran. Ja, ich will nicht die absolute, manchmal fragen Leute, ja, warum schreibst du nicht für Elektronik? Damit, das ist ja viel, viel perfekter, nicht? Und, aber gerade das erfahrbar zu machen, ja, diese Form des Wilden, ja, in der Stimme, das nicht mehr kontrollierbare, ja, der Schrei natürlich, kann auch ein Thema sein, ein kompositorisches Thema.
Was denkst du, Andreas? Es gibt ja einen Theoretiker, Timothy Morton, der würde dir zustimmen, Beat, und sagen, Kunst ist eigentlich der Raum, in dem wir diese Veränderungsmöglichkeit erfahren können. Was denkst du?
Ich denke, dass die Essenz des Künstlerischen die Essenz dessen ist, was die Aborigines vielleicht als an ancestral power, ja, die schöpferische Kraft dieser Welt bezeichnen würden. Und das ist die Kraft, die wir brauchen. Aber gleichzeitig ist diese Kraft eben, und das ist ganz wichtig, die ist eben nicht nur in dem menschlichen oder auch westlich-menschlichen kulturellen Artefakt Kunst, sondern auf die treffen wir in allen Situationen der Berührung durch das Leben. Und deswegen ist ja sozusagen Kunst auch immer wieder eine Reaktion darauf. Also ich werde sozusagen intensiv durch etwas angerührt und mein Impuls ist, ich schaffe Kunst. Also wenn ich künstlerisch ticke, so sagen wir mal, oder Künstler bin. Und das sind aber immer wieder Kontaktaufnahmen mit dem, was sozusagen diese Welt so, also was den schöpferischen Kern dieser Welt ausmacht. Natürlich, das ist zentral, dass wir damit in Berührung kommen, aber es ist eben auch zentral, dass wir damit wirklich in Berührung kommen. Und wenn du gesagt hast, der Schrei ist echt. Also der Schrei ist eben echt. Der Schrei folgt auch nicht einer irgendwie einem Ziel, das ich mir setze und dann fange ich an zu überlegen, wie mache ich das jetzt, sondern der Schrei ist da. Und der Schrei ist sozusagen das Leben. Und insofern ist, glaube ich, sind wir auch in einer Zeit angekommen, wo eben die Kunst als Institution ihren Beitrag leisten müsste, uns zu befreien. Also uns zu befreien von dem, was uns vor der Lebendigkeit abschottet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, viele haben sich in den letzten wahrscheinlich, also die Dekaden gefragt, nach der Autonomisierung der Kunst, nach dem Abstrakten, nach der Entfesselung, nach dem Selbstreflexiven, was ist denn eigentlich das Nächste? Und ich würde sagen, das Nächste ist, also das wäre jetzt meine Intuition, das Bekenntnis zum Lebensdienlichen. Und für mich ist das also eine Bestätigung, das Thema, das du jetzt gewählt hast für diese Stücke, die ja Teil einer Oper in Stato Nascendi sind, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja. Also sozusagen die tragische Geschichte dessen, der an dieser Lebensdienlichkeit scheitert, da sind wir da schon. Und das ist eigentlich Kunst durch die Epochen der menschlichen Naturgeschichte immer gewesen. Das ist die Kontaktaufnahme mit dem Lebensdienlichen. Und das müssen wir wiederfinden.
Mit Blick auf den Naturbezug gab es das ja schon mal in der Geistesgeschichte und Musikgeschichte, in der Romantik. Da gibt es auch eine Pudelfolge zu, Folge 6.
Das finde ich gut, wenn man das jetzt immer mal so einfließen lässt. Ich kann sagen, dazu gibt es auch eine Pudelfolge.
Ja, die heißt Abschied von der Erde.
Passenderweise, genau. Wo man ja auch anknüpfen könnte, gedanklich. Tust du das oder ist das irgendwie auch problematisch? Es wimmelt ja eigentlich nur so vor Missverständnissen in der Romantik und dem, was mit ihr passiert ist.
Erstmal die Frage oder an ihn oder an uns beide. Synchron.
Einigt euch.
Ja. Ja. Ja, klar. Also die Romantik, würde ich sagen, ist stark verkannt. Und eine ganz kurze Definition, in der Romantik gab es eigentlich den Versuch, die Präsenz des Geistigen und Seelischen in der materiellen Welt wiederzufinden. Also die Welt als lebendig zu erfahren, so würde ich das übersetzen. Und nicht von ungefähr haben viele romantische Dichter und Denker der ersten Generation versucht, die animistischen Gesellschaften Europas irgendwie wiederzuentdecken. Also diese Griechenfixierung von Hölderlin, ne, der sagt, wir brauchen einen neuen Mythos. Damit meint er natürlich nicht Platon, sondern er meint das schamanische vorklassische Griechenland. Das war sozusagen das einzige animistische Europa, das irgendwie verfügbar war. Das animistische Europa hier so in unseren Breiten war völlig verschüttet und kolonialisiert. Also das heißt, das war in meinen Augen eigentlich der Motor. Wenn man in die angelsächsische Romantik guckt, Coleridge und Wordsworth und in die amerikanische Romantik, dann ist das noch eigentlich noch ein bisschen deutlicher. Und das ist dann aber wieder entglitten. Das ist dann wieder zu so einer Ich-Fixierung geworden. Und insofern würde ich sagen, ist die Romantik etwas Unabgegoltenes. Aber eben nicht so, wie sie immer gewissermaßen verschrien wird. Ne? Sondern sie eigentlich ist das, ist dieses, und die Romantik taucht auch immer wieder auf. Also die Wandervogelbewegung, die gleichzeitig mit den großen Entdeckungen in der Physik war, war so wieder so eine Drehung. Eigentlich, das war, wenn ich sage, die Revolution der Kunst, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es gleichzeitig diese Lebensreformbewegung, da gab es sozusagen wieder den Versuch, Immanenz zu finden. Und die 68er, da hatten wir die Hippies, ne, und die Kybernetik, das kam gleichzeitig, Selbstorganisationstheorie. Also wir haben immer wieder so Drehungen und wir sind jetzt auch wieder in einer. Und mal gucken, ob wir noch eine schaffen vor dem großen klimatischen Kollaps, mal sehen. Aber vielleicht kommen wir ja auch diesmal ein Stückchen weiter. Also klar, natürlich.
Aber man kann ja auch vielleicht weiterkommen, wenn man anknüpft und nicht immer ganz von vorne anfängt, oder?
Also ja, also ich meine, das versuche ich ja hier. Ne? Ich versuche sozusagen eine Kontinuität zu behaupten, die Welt als belebt oder wir können auch sagen beseelt betrachtet und erfährt und dafür eben auch auf die Erfahrung zurückgreift und nicht nur auf kognitive Konzepte. Und die den Menschen zutraut, dass wir als Tiere unter anderen Tieren, die aber alle eben zur inneren Erfahrung in der Lage sind, dass wir das auch können. Ja, dass wir das sozusagen nicht, dass wir eben nicht, und das ist sozusagen die degenerierte Romantik. Die degenerierte Romantik ist uns zu unseren eigenen Imaginationen und Fiktionen und Pathologien total ausgesetzten, einsamen Subjekten auf einem unbelebten Planeten zu machen. Das ist sozusagen die Pathologie, die aber nicht der Realität entspricht. Ja, ich meine, so ist die Romantik eben gekippt.
Du hast angesprochen, das Zusammenfallen von bestimmten naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die Wandervogelbewegung, die Lebensreformbewegung, immer wieder, also Versuche, da etwas wieder zu finden, was man vielleicht zu verlieren droht oder verloren hat. Wir hatten auch Timothy Morton vorhin angesprochen, der sagt, Faktoide bringen uns nicht ins Handeln. Das finde ich ganz, ganz interessant, weil wir haben ja heute die Fakten alle auf dem Tisch. Mit dem Klimawandel hier und da bewegt sich mal so ein bisschen was. Aber eigentlich ist das auch schon lange klar, denn in der Romantik, da gibt es ganz erstaunliche Klagen darüber, über die Zerstörung der Natur, 1840 schon. Und jetzt hast du gesagt, Kunst könnte so etwas sein, das vielleicht etwas uns berührt oder kann Kunst etwas sein, das uns mobilisiert? Also meine Frage ist eigentlich, wenn wir seit dem Beginn der Industrialisierung und der frühen Romantik eigentlich beobachten, dass wir die Natur zerstören und dass wir da irgendwie uns entfremden und da in ein falsches Verhältnis geraten, das ist ja jetzt 160 Jahre her, wieso kriegen wir das denn nicht hin?
Weil wir den Kapitalismus haben. Der ist dagegen. Denn der Kapitalismus ist das System, das Leben in Tod verwandelt, der schwer wiegt in den Taschen einiger weniger. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, das so dass du erwähnst, dass eben die Romantik nicht nur eine Reaktion ist auf bestimmte geistige Strömungen, sondern auch auf eine ökologische Situation. Also auf die da damals mit dem Bergbau verbundene Totalabholzung unter anderem. Darauf gab es zwei Reaktionen. Also es gab sozusagen die geistig-philosophische Reaktion, aber es gab auch die Reaktion, den deutschen Wald militärisch als Holzplantage zu organisieren. Damit hat man das in den Griff gekriegt. Aber sieht scheiße aus und ist auch nicht so gut für andere Nicht-Fichten, wie wir wissen. Und ja, also ich meine, da steckt ja natürlich, da steckt jetzt so einiges drin. Also da steckt auch die Frage drin, warum ist das eigentlich so? Da steckt auch die Frage, du hast es beide sogar offen gestellt, ist die Kunst ein Gegenmittel? Und ich möchte es versuchen, noch mal ein bisschen anders zu drehen. Ich möchte sagen, dass die Kunst etwas berührt, was sozusagen das innerste Gehäuse der Wirklichkeit ausfüllt. Dieses Gehäuse bewohnen wir aber selbst mit unserem Leben, sonst könnte uns ja Kunst gar nicht berühren. Also Kunst ist sozusagen eine Form, und das haben wir heute gehört, ist eine Anrufung, ja, oder eine Beschwörung oder eine Bitte an diese Lebenskraft, sich zu manifestieren. Und damit ist Kunst natürlich essentiell. Also deswegen in traditionellen Kulturen ist das, was kolonialisierende Archäologen dann mit nach Hause schleppen, das sind rituelle Artefakte, die zum Heraufsingen von Fruchtbarkeit dienen. Ja? Das ist sozusagen der Kern. Und natürlich brauchen wir das. Aber was wir dazu eben auch brauchen, ist, dass wir nicht mehr Natur sagen. Und dass wir nicht mehr sagen, so der Mensch macht Kunst und dann ist da die Natur. Und irgendwie haben die beiden was miteinander gemeinsam. Das hat ja schon Kant in seiner Kritik der Urteilskraft irgendwie versucht. Und es ist schwierig geworden für alle seine Nachfolger. Und es gibt das Kunstschön und das Naturschön und das hat was mit Ästhetik zu tun. Aber was sozusagen das Ganze vereint, ist, dass sich Leben manifestiert durch den Ausdruck dieser schöpferischen Kraft, die dieses Universum antreibt. Und in meinen Augen wäre es gut, dass wir diese Differenzierung in das, was dem Menschen gehört und das, was der Natur gehört, aufgeben. Also ich versuche nicht mehr das Wort Natur zu benutzen. Denn wenn ich sage die Natur, dann ist das ein Ding. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Kultur oder den Menschen oder die Sprache oder sowas, sondern ich versuche es so zu machen, wie es diese traditionellen Kulturen machen, die von anderen Personen sprechen. Also hier ist eine Pudelperson, Halbpudelperson.
Mit auf der Bühne, ja auch.
Mit auf der Bühne, aber im Flugzeugmodus, wie immer. Performt gerade nicht, ist aber auch vollgefressen. Und also die Menschen in einer Kultur wie die Hauptperson aus diesem Roman, der heute gesungen hat, der heute zur Sprache sprechen durfte, für die sind andere Lebewesen Personen. Und wenn man den neuesten Ergebnissen der biologischen Forschung folgt, sowohl in Botanik, was das geheime Leben der Bäume, als auch Zoologie, was Bienen sind depressiv oder euphorisch, ja, das sind Personen. Ja. Und wenn wir es nicht schaffen zu verstehen, dass wir mit diesen Personen das Leben teilen und dass uns alle diese Energie, die wir als Mensch in Form von Kunst irgendwie zur Erscheinung bringen können, erfüllt, damit wir lebendig sein können, wenn wir das nicht hinkriegen, dann war es das für uns. Nicht für den Planeten, aber für uns. Und da ist Kunst zentral, aber Kunst ist eben zentral nicht als sozusagen humans only, sondern als der menschliche Teil, schöpferisch diese Kraft hervorzubringen.
Ich glaube, man kann ja generell sagen, dass wir die Antworten auf diese Probleme oft im falschen System suchen.
In diesem System, natürlich kann, wenn wir in einer Welt der Dualität leben, ja,
der Kategorien, oder der, ja,
wir können ja sagen, es gibt eine, also wir können es doch übersetzen, auch sozusagen in die ganz moderne Sprache, wir können sagen, was wir machen ist, es ist binary, ja, also wir haben eine binäre Konstruktion und die binäre Konstruktion sagt, da Natur, da Mensch oder Kultur, ja, und diese Binarität muss weg. Und die ist natürlich überall. Ja? Also deswegen ist sie natürlich auch in den künstlerischen Institutionen, in den Institutionen der Kunstvermittlung, in den Tempeln der Darbietung, aber auch in den Kunst- und Musikhochschulen und reproduziert sich. Die ist überall. Und aber als einzelner Künstler unterläuft man das dann in seiner Arbeit. Also versucht man es zumindest zu unterlaufen und zu sagen, dass das, was ich eigentlich mache, ist, also so höre ich dich. Also eben, also das sozusagen das eigentliche Tun ist sozusagen die Arbeit an diesem Kern. Aber dann muss es sich wieder zurückformieren lassen in die Institutionen und dann schreibt jemand darüber, der ist voll in dieser Institution und so. Und dann ist das sozusagen plötzlich wieder rücktransformiert und dann verliert das sein beschwörerisches Potenzial.
Ja, ich glaube, man kann die Frage größer denken. Also wie kann man sich als einzelner Künstler thematisch da bewegen, aber auch wie kann man so einen Raum, der ja auch ein Konzerthaus ist, so verändern, dass das noch viel mehr passieren kann vielleicht und vielleicht ein Vordenkerraum werden kann eigentlich für diese Fragen. Ja, deswegen vielleicht so ein bisschen auch zum Abschluss nochmal die Frage mit euch, was können wir denn gewinnen, wenn wir uns dahingehend verändern, dass wir ein anderes Verhältnis zur Natur nicht als Gegenpol, sondern auch zur Natur in uns.
Ich mache jetzt jedes Mal, wenn das Wort Natur fällt, mache ich so meh.
Das macht der Pilz schon.
Drücken wir auf den Pilz.
Ein Pilz, ich weiß nicht, hier ist einer. Was hat der zu sagen?
Staying with the Trouble.
Ja, stimmt, wir hatten es im Vorgespräch auch. Staying with the Trouble ist ein Buch von Donna Haraway, auch eine wichtige Denkerin in dem Feld. Unruhig bleiben, ein bisschen schlecht übersetzt. Als einen Weg, also unruhig zu bleiben. Aber was können wir gewinnen? Also was, lock uns mal, Andreas.
Ja, das Leben. Das Leben können wir gewinnen.
Alles oder nichts.
Ja. Ja, ich meine, das Leben können wir, aber das Leben eben auch nicht nur im Sinne, sonst sind wir tot, sondern das Leben im Sinne von, dann fühlen wir uns lebendig. Und sich lebendig fühlen ist natürlich, ist eben, sich lebendig fühlen ist keine hedonistische Ekstase, sondern sich lebendig fühlen heißt eben küssbar sein und küssbar sein heißt essbar sein. Aber ich meine, sich lebendig fühlen, das wissen auch eigentlich, das wissen wir alle, heißt sich in seiner eigenen Individualität verbunden fühlen. Also heißt sich ganz richtig zu fühlen. Und wenn wir uns ganz richtig fühlen, dann sind wir nämlich ganz im Kontakt mit dieser schöpferischen Kraft, die dieses Universum erfüllt. Und das können wir gewinnen. Ich meine, das finde ich jetzt kein kleiner Gewinn. Natürlich, was wir sozusagen dafür alles nicht mehr haben werden, so oder so, ist natürlich auch eine Menge. Spotify, Vintage, Hi-Fi, so fällt mir jetzt so aus meiner Perspektive ein.
Das treffe dich ziemlich hart.
Ja, ich bereite mich irgendwie darauf vor, aber es wird richtig ätzend trotzdem.
Brauchen wir eine neue Erzählung von Verzicht? Ich meine, die Grünen trauen sich nicht mal mehr irgendwie.
Wenn die Grünen sich wenigstens mal mit Ökophilosophie beschäftigen würden, überhaupt seit 30 Jahren zum ersten Mal, ja, könnten sie auch anders darüber reden, dass es okay wäre, bestimmte Sachen aufzugeben, auch wenn es wehtut, und dafür was, und dafür die Echtheit lebendig zu sein zu kriegen. Ja. Ich meine, weil das steht auf dem Spiel. Ja.
Es gibt eigentlich kaum ein politisches Konzept, dass diese Alternative, dass Alternativen überhaupt zulässt.
Ja.
Es ist einfach.
Ist nicht im Angebot.
Nein.
Ja. Ist nicht im Angebot. Aber, also es gibt ja sogar eine politische Stiftung der Grünen, eine politisch-philosophische Stiftung der Grünen, mit der ich auch immer mal wieder zu tun hatte, die Böll-Stiftung. Und die macht das eben auch nicht. Also sie macht das so ein ganz bisschen. Was sie gemacht hat und eine Zeit lang, aber eben auch nicht mehr so stark, ist eine Form der Wirtschafts- und Beziehungsförderung oder Entwicklung zu erforschen und zu fördern, die wir in Deutschland als Allmende kennen oder mit dem englischen Wort als Commons bezeichnen. Das hat die Böll-Stiftung relativ intensiv gemacht, aber dann hat sie damit eben auch wieder aufgehört. Und das ist sozusagen. Also Commons heißt, wenn ich nicht ein Unternehmen gründe oder ein mit einem Staat irgendwie Leuten sage, was sie zu tun haben, sondern wenn wir alle uns auf eine Weise organisieren, dass wir alle etwas beitragen müssen und alle etwas zurückerhalten. Also das ist sozusagen die älteste Form, uns gegenseitig mit Leben zu versorgen. Und das ist ein riesengroßes internationales Thema. Es gibt unglaublich viele Commons, es gibt wahnsinnig viele Commons-Aktivisten, es gibt ganz viel dazu. Alle traditionellen Völker, die in Subsistenzkulturen leben, leben in Commons-Kulturen. Wikipedia ist ein Commons, Linux ist ein Commons, die Biosphäre ist ein Commons. Das wäre zum Beispiel etwas, was sozusagen Ökophilosophie, aber auch gleichzeitig politische Philosophie und Wirtschaft irgendwie miteinander vereint. Die Grünen sind die einzigen, die sich damit beschäftigen, die da Geld dafür gegeben haben, dass das erforscht wird. Aber es ist trotzdem noch so klein. Ja. Und dabei läuft das schon die ganze Zeit hier überall. Also Wikipedia ist ja nun nicht, wer war heute noch nicht auf Wikipedia? Also das ist ja nichts Kleines. Ja. Wikipedia ist ein klassisches Beispiel für einen fruchtbaren Regenwald. Ja. Ich benutze das und ab und zu spende ich, weil ich...
Oder schreibst was.
Oder ich schreibe was, habe ich auch schon mal gemacht. Oder ich ärgere mich über den Eintrag über mich und kann aber nichts schreiben, weil das über mich ist. Aber das ist so ein Beispiel. Die meisten geben nichts. Es wäre besser, es würden alle sozusagen auch was reintun, aber viele geben eben auch was. Wikipedia ist ja unendlich groß. Da haben ja alles Menschen geschrieben. Und for free. Und es ist keine Werbung. Und ich muss nicht meine E-Mail-Adresse angeben und es gibt keine Bots. Ist doch krass. Das ist Wikipedia und wir benutzen das jeden Tag. Und das ist ein Commons. Ja. Also geht's, das merken wir doch. Es ist nicht Facebook. Also wenn Wikipedia Facebook wäre, dann würden wir es eben nicht benutzen. Und dann würde auch die Sachen, die da drauf sind, nicht stimmen. Das Interessante ist doch, dass die Wikipedia-Informationen ziemlich genau sind, weil es kollektiv ist, weil es ein Prozess der Gegenseitigkeit ist. Deswegen wenn da eine Lüge steht, dann schreibt sie jemand um. Und da meistens ein Einzelner ein Interesse hat an Lüge und die Community ein Interesse hat daran, dass das stimmt, dann kann der sich nicht durchsetzen. Aber wenn es Facebook wäre, würden da lauter Trolle ihr Zeug hinterlassen. Ist doch krass. Ja. Und also man kann aber andere Sachen auch als Commons organisieren. Man kann die ganze Wirtschaft als Commons organisieren. Das wäre jetzt sozusagen die Alternative. Und wer redet darüber in Deutschland? Wenn ich mich da jetzt so in Rage rede, wie ihr merkt gerade, kriege ich gleich einen Heulkrampf. Nee, das ist doch der Wahnsinn.
Ja, klar.
Das ist doch der Wahnsinn. Wir stehen hier an der Kippe, wir gucken alle in den Abgrund und diese Dinge werden überhaupt nicht erforscht. Niemand redet darüber. Es gibt so viel Geld in diesem Land. Ein bisschen Geld dafür, dass Leute darüber irgendwie mit anderen sprechen. Böll-Stiftung hat aufgehört, fast. Spätere Geschichtsschreiber werden feststellen, das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Wie konnte denn das geschehen? Kennt man ja aus der Geschichte, wo man denkt, oh, mit mir würde das nicht passieren, aber dann passiert es doch mit einem. Aber ihr wolltet ja Hoffnung, ne? Ihr wolltet ja sagen, wie kriegen wir...
Ja, schon. Wir wollen ja auch zum Ende kommen, dann müssen wir irgendwie hoffnungsvoll wieder raus.
Muss ich mal schnell auf die Uhr gucken?
Aber,
ist noch früh.
Okay,
ist immer noch der Sieg.
Die Hoffnung.
Aber das Publikum hat keinen Alkohol.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist verdammt schwer, finde ich, hoffnungsvoll zu bleiben. Manchmal, wenn man sich gerade wie du den ganzen Tag auch damit beschäftigt. Aber es ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin, das trotzdem immer wieder zu versuchen. Oder Navid Kermani hat ja den Begriff des Staunens, den ich auch eigentlich für Musik ganz passend finde, sich eigentlich in so eine Haltung des Staunens immer wieder zu begeben. Nicht als Ausweg, wir sind ja auch nicht hier, um jetzt irgendwie Auswege aus der Klimakrise in 10 Schritten zu formulieren, sondern...
Wäre auch mal ein Titel für eine Veranstaltung. Ne?
Ja, gewagt, aber... Das ist ja vielleicht auch wieder das falsche Antwortsystem, so zu tun, als gäbe es die einfachen Lösungen. Aber ja, ist Staunen oder ja, was für eine Haltung können wir finden eigentlich, um da rauszukommen oder um uns dazu zu verhalten?
Das ist ja gerade diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, die Hoffnung, die uns auch erlaubt, überhaupt weiter zu tun, zu arbeiten. Und ohne die würde das nicht gehen. Und andererseits kann das natürlich auch wieder ein Ausblenden von Dingen sein, ja, dass man nicht mehr täglich Nachrichten schauen kann, wenn man einfach wirklich terrorisiert wird, auch von der ganzen Blödheit und Brutalität, auch Monstrosität, ja, wirklich Monstrosität.
Das Wort Hoffnung ist ja ein paar Mal jetzt gefallen gerade. Und es ging darum, zum Ende jetzt nicht nur eine niederschmetternde Diagnose hier stehen zu haben. Und also was sozusagen das die Hoffnung angeht, kann ich immer nur wieder an diesen wahnsinnig schönen Satz von Václav Havel, dem tschechischen Dissidenten und Dichter und dann Staatsoberhaupt, erinnern, der einen Unterschied macht zwischen Hoffnung und Optimismus. Ja, also Optimismus ist zu sagen, ja, also nach allen Erfahrungen ist die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft geeignet, auch den Klimawandel zu lösen. So, das ist Optimismus. Aber er sagt, Hoffnung ist etwas anderes als Optimismus, etwas ganz anderes, weil Hoffnung nämlich heißt, das zu tun, was Sinn ergibt, ganz egal, wie es ausgeht. Und das geht ja. Also ich kann natürlich mit die Platanen unten am Rhein leben und vielleicht sie auch so behandeln, auch wenn ich weiß, dass sie unter der Dürre leiden. Das kann ich natürlich machen. Also das hört nie auf. Also das hört noch nicht mal auf mit dem, ich wollte sagen, das hört erst auf mit, wenn das letzte Insekt gestorben ist. Aber das stimmt ja auch nicht. Weil der lebendige Kern der Welt weiter existiert. Also das hört einfach, also diese Hoffnung kann ich behalten und ich kann sie immer in Tat umsetzen. Und ich kann damit ganz persönlich anfangen. Also ich kann zum Beispiel weiter den Ahorn hinter meinem Fenster, in dem Haus, in dem ich wohne, in dem Mehrfamilienhaus in Berlin, weiter wässern, indem ich den Gartenschlauch an meinen Badezimmerwasserhahn anschließe, ihn durchs Wohnzimmer lege, aus dem Fenster hänge und dann durch den Garten verlege, was immer ein ziemlicher Aufwand ist. Ich kann ihn nicht im Garten liegen lassen, weil sonst ihn Nachbarn klauen und in den Müll werfen. Das ist schon passiert, weil sie das doof finden, dass ich das Wasser, das allen gehört, für diesen Baum verwende. So. Also das ist eine winzig kleine Sache. Ist jetzt auch nicht, würde ich nicht sagen, ist ein revolutionärer Akt oder sowas, aber das ist nicht, tu was für den. Und das meine ich mit, das ist sozusagen Taten aus der Hoffnung. Und das können wir alle machen.
Das war des Pudels Kern, diesmal live aus Köln, mit dem Philosophen und Biologen Andreas Weber und dem Komponisten Beat Furrer. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Und das Gespräch fand diesmal statt im Rahmen des Festivals Achtbrücken der Kölner Philharmonie. Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Wir danken außerdem sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung, der GVL und Lanxess. Mehr zu des Pudels Kern zur Musik und alle anderen Folgen findet ihr auf despudelskern.de.